Das ist Rundum Inkontinenz, der Bill Braun Podcast, in dem wir offen über das weit verbreitete und dennoch tabuisierte Thema der Inkontinenz sprechen. Wir teilen hier regelmäßig Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um Inkontinenz mit euch. All das erfahrt ihr von Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Experten. Unser Ziel? Das Tabu brechen und euch unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Der heutige Podcast richtet sich vor allem an Schwangere, junge Mütter und Frauen, die schon eine oder mehrere Geburten hinter sich haben. Vielleicht kennst du das Problem, wenn nach der Geburt nicht nur ein Tröpfchen bei deinem Kind mal in die Hose geht, sondern auch bei dir selbst. Zum Beispiel beim Lachen, Niesen oder Trampolinspringen. Ja, das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, denn fast jede Frau ist im Laufe ihrer Schwangerschaft oder in der Zeit danach von Inkontinenz betroffen. Darüber spreche ich heute mit Dr. Miriam Dehnes aus dem Universitätsklinikum Ulm. Frau Dr. Dehnes ist Oberärztin im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe und außerdem noch Leiterin des interdisziplinären Beckenbodenzentrums. Eine ihrer Schwerpunkte ist die Urogynäkologie. Und genau deshalb werde ich in diesem Podcast mit ihr über die Harninkontinenzproblematik während und nach einer Schwangerschaft sprechen.
Rund um Inkontinenz im Gespräch.
Liebe Frau Dr. Dehnes, ich bedanke mich, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, um mit mir über die Schwangerschaft und das Problem Harninkontinenz zu sprechen. In meiner Einleitung habe ich ja schon kurz erwähnt, dass Sie in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe als Oberärztin tätig sind und zusätzlich noch die Leiterin des interdisziplinären Beckenbodenzentrums sind. Können Sie uns noch einen tieferen Einblick in Ihre tägliche Arbeit geben?
Ja, vielen Dank. Ich möchte mich zunächst für die Einladung bedanken. Es freut mich sehr, dass das Thema Harninkontinenz nun auch Einzug in Podcasts findet und auch junge Frauen sich trauen, über dieses Thema so offen zu sprechen. Denn es ist insgesamt sehr, sehr wichtig, dass wir offen mit diesem Thema umgehen, denn man kann so viel dagegen tun. Zu meiner Arbeit. Ich arbeite seit 2007 hier an der Frauenklinik in Ulm, habe hier als Assistenzärztin meine Ausbildung gemacht, wurde dann Fachärztin und Oberärztin und bin in fast allen Bereichen der Frauenheilkunde eingesetzt, vor allem aber eben als Leiterin des Beckenbodenzentrums und auch als Geburtshelferin im Kreißsaal. Das Beckenbodenzentrum betreue ich seit 2014 hauptverantwortlich und da findet zweimal pro Woche eine Sprechstunde statt für Frauen, die sich mit Inkontinenzbeschwerden oder auch Senkungsbeschwerden, also mit Beschwerden im Bereich des Beckenbodens, vorstellen. Ja. Hier an der Frauenklinik führen wir auch regelmäßig Operationen durch und aber auch sehr viele konservative Therapien. Das heißt, es gibt oft medikamentöse Möglichkeiten, eben hier zu empfehlen, bevor operiert werden muss. Im Kreis betreue ich auch Frauen von Beginn der Schwangerschaft bis hin zur Geburt. Und auch hier ist es sehr wichtig, den Beckenboden nicht außer Acht zu lassen.
Und wie würden Sie nochmal konkret Ihre Arbeit im Klinikum von der im Beckenbodenzentrum unterscheiden?
Also im Prinzip ist das Beckenbodenzentrum Teil des Klinikums. Wir haben verschiedene Fachbereiche und die Beckenbodensprechstunde bzw. das Beckenbodenzentrum gehört als Teil der Frauenklinik fest zur Frauenklinik und auch mein Team ist in der Frauenklinik angestellt als der Frauenarzt und damit im Beckenbodenzentrum tätig. Das Beckenbodenzentrum befindet sich in der Frauenklinik in separaten Räumen. Und zu unserem Zentrum gehören auch noch die Kollegen der Urologie und die Kollegen der Proktologie als fester Kern, weil alle diese Fachdisziplinen sich mit dem Beckenboden beschäftigen und je nach Krankheitsbild eben der eine Experte etwas geeigneter ist als der andere und wir arbeiten hier sehr eng zusammen und können Fälle, bei denen wir alle beteiligt sind, auch dann auf kurzem Wege miteinander kommunizieren.
Ja, das ist auf jeden Fall super hilfreich, dass man da eben diesen weiten Blickwinkel natürlich auch nochmal mit drin hat. Kann man sich das dann so vorstellen, dass im Beckenbodenzentrum auch primär eher Beckenbodentraining oder auch diese Physiotherapie stattfindet, also eher so diese konservativen Methoden und im Klinikum dann direkt wahrscheinlich auch die Operationen, die Sie eben erwähnt haben, stattfinden? Ist das der Fall?
Nicht ganz. Also wir arbeiten sehr eng mit Physiotherapeutinnen zusammen, die aber nicht direkt bei uns vor Ort sind, sondern die ihre Physiotherapiepraxen im Ulmer Umland haben. Und wenn Patientinnen zu uns kommen, für die wir eine Physiotherapie verordnen, dann bekommen diese Frauen eben die Kontaktdaten und können sich bei den spezialisierten Physiotherapeutinnen einen Termin vereinbaren. Also räumlich gesehen sind die Sprechstundenräume des Beckenbodenzentrums in der Frauenklinik und auch die Stationen, wenn Sie das so als Klinik bezeichnen, wenn Patientinnen operiert werden, die dann dort liegen für die Zeit ihrer operativen Versorgung, das ist quasi nur 2 Stockwerke höher. Also unsere Sprechstunde befindet sich im ersten Untergeschoss und die Station, auf der die Frauen dann sind, sollte es zu einer operativen Therapie kommen, ist im ersten Obergeschoss.
Dankeschön. Ich habe ja außerdem noch gesagt, dass Sie sich auf die Urogynäkologie spezialisiert haben. Wie kam es dazu, dass Sie sich für, sage ich mal, diesen Bereich entschieden haben?
Letztendlich habe ich schon hier ganz zu Beginn meiner Ausbildung in dieser Beckenbodensprechstunde oder urogynäkologischen Sprechstunde, wie wir diese Sprechstunde nennen, ausgeholfen und mir hat es immer viel Freude bereitet. Zum einen, weil sowohl junge Frauen kommen als auch ältere Frauen und diese Probleme ja häufig einen sehr hohen Leidensdruck verursachen, aber doch nicht ganz so bedrohlich sind wie jetzt zum Beispiel Krebserkrankungen. Und dieser enge Kontakt mit den Patientinnen und auch, dass wir eben viele Möglichkeiten haben, hier zu helfen, die Lebensqualität wieder zu bessern, das sind so die Dinge, die mir Spaß machen bei der Arbeit. Und auch dieses breite Spektrum zu sagen, wir können medikamentös behandeln, wir können mit Physiotherapie helfen, aber wir können auch die operativen Therapien durchführen. Das macht mir viel Freude.
Ja, das klingt sehr gut. Also gerade auch das Thema Leidensdruck ist ja in dem Bereich extrem hoch. Und ich finde es da auch sehr wichtig, dass man da verschiedene Hilfen anbietet und natürlich auch gerade wie jetzt zum Beispiel in so einem Podcast oder generell informative Informationen sind an der Stelle einfach super wichtig, um die Patienten dahingehend auch nochmal aufzuklären und ihnen auch ja in gewisser Weise Mut zu machen, sich mit so einem Tabuthema auch Spezialisten anzuvertrauen. Ich würde sagen, wir steigen dann jetzt auch nochmal direkt in das Thema ein und widmen uns konkret dem Thema Harninkontinenz aufgrund von Schwangerschaft. Sie haben uns ja gerade berichtet, dass Sie auch täglich mit Schwangeren zu tun haben. Und zu Beginn habe ich ja auch ganz überzeugt gesagt, dass fast jede schwangere Frau auch von Inkontinenz betroffen ist. Sei es dann während oder auch nach der Schwangerschaft. Und jetzt würde mich noch interessieren, wie da Ihre Wahrnehmung ist oder ob Sie vielleicht auch irgendwelche verlässlichen Daten kennen, wie viele Frauen wirklich von Inkontinenz aufgrund der Schwangerschaft betroffen sind.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es sind Gott sei Dank nicht fast alle. Es ist etwas schwer, ganz verlässliche Daten zu bekommen, weil, wie Sie schon gesagt haben, es sich dabei um ein großes Tabuthema handelt und wir wissen, dass viele Frauen auf die Frage hin, sind sie inkontinent, vielleicht auch aus Scham nicht ehrlich antworten würden. Aus größeren Studien und Umfragen gehen wir aber davon aus, dass die Anzahl der Frauen, die während und direkt nach einer Schwangerschaft unter Inkontinenzproblemen leiden oder diese haben, so bei 30-40% liegen und dass Frauen nach einem Jahr nach der Geburt immer noch bis zu 20% eine Inkontinenz Problematik haben. Es ist so, wir haben an der Frauenklinik auch selbst eine Untersuchung durchgeführt. Da haben wir Frauen wieder zu uns einbestellt, die eine sehr schwere Geburt hatten und bei den Frauen war der Anteil an Inkontinenz deutlich höher. Das waren 70%. Man muss immer sehr aufpassen, wenn man über diese Zahlen spricht, weil definitionsgemäß ist eine Harninkontinenz schon ein einmaliger Urinverlust, der ungewollt stattfindet. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Frau dadurch gestört sein muss. Also per Definition sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen Harninkontinent, aber so, dass ein Leidensdruck auftritt, ist nicht immer der Fall. Also bei unseren Patientinnen waren nur 10% der Frauen dann tatsächlich so, dass sie gesagt haben, das stört mich sehr.
Okay. Und ist Frauen bewusst, dass sie während und nach der Schwangerschaft harninkontinent werden könnten? Oder ist das dann eher auch so eine überraschende Nachricht beziehungsweise so ein überraschendes Ereignis? Wie schätzen Sie das so ein?
Also ich denke, es ist zunehmend durch Aktionen wie jetzt von Ihnen oder auch durch die Presse, es wird zunehmend bekannter und es kommen auch gelegentlich Frauen bereits in der Schwangerschaft auf uns zu und möchten eine Beratung bezüglich Geburtsmodus, also wie soll mein Kind zur Welt kommen, um den Beckenboden möglichst zu schonen. Aber diese Anfragen sind noch relativ gering. Also ich denke, dass sich doch der Großteil der Frauen darüber vorher keine Gedanken macht oder auch vorher nicht darüber gesprochen wird. Und dass häufig auch nach der Schwangerschaft bei der Wochenbettgymnastik oder wie auch immer auch noch zu wenig über das Thema gesprochen wird. Also ich denke, viele Frauen sind davon überrascht und nehmen das dann so hin. Und ich denke, viel Aufklärungsarbeit ist noch notwendig, um das etwas publiker zu machen.
Also es ist auch definitiv, also ich höre das da so raus, dass auch Ihre Patienten da nicht wirklich offen drüber sprechen und Sie dann auch schon merken, dass das Ganze noch sehr schambehaftet ist.
Also auf Nachfrage kommt dann immer, ja klar, ich kann kein Trampolin mehr springen, auch wenn man so im Bekanntenkreis darüber spricht. Aber viele nehmen das einfach als gegeben hin, ohne sich dann, wie Sie sagen, in einem Zentrum vorzustellen oder mit den Ärzten darüber zu sprechen.
Wir werden ja gleich dann nochmal darüber sprechen, was man eventuell präventiv tun kann, beziehungsweise dann auch, wenn die Problematik schon da ist, unterstützend für eine Besserung tun kann. Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, würde ich gerne nochmal allgemein über den Beckenboden mit Ihnen sprechen. Er spielt ja auch eine enorm wichtige Rolle bei der Kontinenz. Können Sie da vielleicht nochmal in einfachen Worten erklären, wie der weibliche Beckenboden aufgebaut ist und welche Funktion er hat?
Also der weibliche Beckenboden ist bei uns Frauen, also wenn wir aufrecht stehen, die abschließende Schicht oder nach unten. Also wenn Sie sich vielleicht so ein Skelettbecken vorstellen, dann ist ja quasi nach unten hin ein großes Loch und dieses Loch wird durch den Beckenboden geschlossen. Der Beckenboden besteht daher im weitestgehenden Sinne aus diesem knöchernen Ring, also unser Kreuzbein, unser Schambein. Und an diesem knöchernen Ring sind Sehnen und Muskelfasern befestigt, die wie so ein Trichter den Beckenboden nach unten abschließen. Und auf diesem Beckenboden, den man sich so ein bisschen wie eine feste Hängematte vorstellen kann, liegen dann nach vorne hin gesehen die Harnblase, in der Mitte die Scheide und die Gebärmutter und nach hinten der Enddarm. Also diese drei Organe befinden sich im sogenannten kleinen Becken der Frau. Und diese Organe sind auch wieder über Bindegewebszüge am Becken befestigt, sodass im Normalfall dieser Beckenboden eben eine gute Festigkeit hat. Und wichtig für den Beckenboden sind nicht nur die Knochen und die Muskeln und das Bindegewebe, sondern sind auch die Nerven, die diese Muskeln versorgen. Das heißt, ein gutes Nervenkostüm ist wichtig, um diese Muskelfunktion auch sehr gut aufrechtzuerhalten. Und auch die Funktion der inneren Organe, also gerade für die Harnblase, ist eine gut funktionierende Nervenversorgung sehr, sehr wichtig. Und auch die Blutgefäße, die in diesem Bereich sind, auch die sind für die Stabilität wichtig. Und eben mit einer Schwangerschaft oder Geburt kommt es zu verschiedenen Beeinträchtigungen in diesem System. Zum einen hat der Beckenboden ja die Aufgabe, alles gut festzuhalten, dass uns der Urin nicht einfach ständig nach außen läuft oder der Stuhlgang nicht ständig verloren geht und auch die Organe nicht nach unten drücken. Zum anderen muss der Beckenboden aber dann in anderen Situationen wie beim Wasser lassen, beim Stuhlgang oder auch bei der Entbindung eines Kindes plötzlich weich werden und lockern, damit wir eben hier den Urin lösen können und auch den Stuhlgang loswerden können oder eben auch das Kind dadurch treten kann. Und unter dieser Diese schwierigen Aufgaben muss der Beckenboden bei einer Frau zeitlebens erfüllen und ist natürlich durch den Abschluss nach unten und die Schwerkraft bei einer hohen Belastung ausgesetzt.
Sie haben ja auch gerade schon gesagt, also der Beckenboden ist dann auch maßgeblich für diese Schließmuskelfunktion der Harnröhre und eben auch des Anus zuständig. Und was sind neben der Schwangerschaft, auf die wir ja gleich zu sprechen kommen, dann typische Ursachen für eine Beckenbodenschwäche? Gibt es da noch andere Faktoren?
Also gibt es noch einige andere Faktoren. So einer der wichtigsten Faktoren ist die familiäre Belastung, nennen wir das. Also wenn in der Familie gehäuft Beckenbodenstörungen auftreten, also wenn, ich weiß, meine Mutter hat das, die Großmutter hat das auch schon, die Tante auch. Oder wenn andere Zeichen für eine Bindegewebsschwäche vorliegen, wie zum Beispiel Krampfadern oder Hämorrhoiden in der Familie, all das sind Zeichen dafür, dass eine familiäre Bindegewebsschwäche oder Beckenbodenschwäche besteht. Da wissen wir, das ist ein hoher Risikofaktor, selbst auch eine Beckenbodenschwäche zu entwickeln. Und dann sind es all die Dinge, die unseren Beckenboden eben zusätzlich zu unserem aufrechten Stand belasten. Also ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist das Übergewicht. Dadurch, dass das Gewicht dann natürlich noch mehr auf den Beckenboden drückt. Das ist nicht nur schlecht für Knie und Rücken, sondern auch für den Beckenboden. Und andauernd schwere körperliche Belastung. Also wenn man oft schwere Lasten tragen muss, diese ruckartig anheben muss, auch das sind Dinge, die den Beckenboden belasten können.
Wie wird eine Beckenbodenschwäche diagnostiziert bzw. bemerkt?
Dass wir mit den Frauen gut sprechen und eben diesen Leidensdruck erfassen. Es gibt Frauen, die haben eine Beckenbodenschwäche, haben eine Senkung zum Beispiel, die wir als Frauenärzte bei der Untersuchung sehen und die davon aber gar nicht gestört sind. Also das ist so das Wichtigste, dass man bei dieser sonst nicht gefährlichen Erkrankung einer Beckenbodenschwäche eben als erstes erfährt, ist denn die Frau dadurch überhaupt gestört oder nicht. Von der Untersuchung her ist es so, dass wir eine, wie beim Frauenarzt durchgeführte, sogenannte Spiegeleinstellung, also eine Betrachtung der Scheide durchführen und sehen können, ob die Harnblase, die Gebärmutter und der Enddarm noch an Ort und Stelle sind. Und das machen wir in Ruhe und wenn die Patientin presst. Wir können eine Ultraschalluntersuchung machen. Auch bei Ultraschalluntersuchungen lässt sich eine Beckenbodenschwäche darstellen. Und natürlich kann man den Beckenboden tasten mit den Fingern. Da kann auch jede Frau selbst tasten, praktisch den Finger ein Stück in die Scheide und dann die Muskulatur anspannen. Und dann bekommt man auch ein Gefühl dafür, wie kräftig diese Muskeln sind. Mhm. Und für die weitere Abklärung einer Inkontinenz gibt es dann noch speziellere Methoden wie eine sogenannte Urodynamik. Da wird die Blase ausgemessen. Wir können diese mit Wasser füllen und mit feinen Kathetern die Druckverhältnisse messen. Das sind dann aber schon sehr spezielle Untersuchungen. Also am wichtigsten ist fast das, was die Patienten berichten, wie es ihnen im Alltag geht und die normale Untersuchung, wie sie jeder Frauenarzt durchführen kann.
Ist es so, dass Patienten auch häufig gar nicht bewusst den Beckenboden anspannen können, beziehungsweise sich gar nicht so richtig bewusst sind, okay, wie spanne ich den denn jetzt konkret an oder spanne ich ihn vielleicht gerade an? Kommt es auch manchmal vor, dass die Frauen dann gar nicht so richtig wissen oder gar nicht so ein richtiges Gefühl für ihren Beckenboden haben?
Das ist sogar sehr häufig so. Also oft ist es so, dass wir als Frauen mit unserem Beckenboden zum ersten Mal dann konfrontiert werden, wenn unser Kind schon da ist und wir in die Wochenbettgymnastik gehen und dort aufgefordert werden, jetzt den Beckenboden anzuspannen und das zeitlebens vorher noch nie versucht haben. Und nicht selten ist so, dass gerade nach einer Geburt das natürlich nochmal erschwert ist, weil diese Nerven gedehnt sind und weil wir kein gutes Gespür haben in diesem Moment. Und deshalb ist es umso wichtiger, bereits vor einer Schwangerschaft oder in jüngeren Jahren sich damit auseinanderzusetzen. Wir machen ja sehr häufig im Sportunterricht Bauchmuskeltraining, Rückenübungen, wir gehen schwimmen, aber an den Beckenboden denken wir nie. Und das ist auch Ziel eines Beckenbodenzentrums oder auch mein Ziel, dass man diesen Beckenboden schon sehr früh ins Bewusstsein der jungen Frauen bekommt. Denn man kann prophylaktisch hier doch schon sehr viel erreichen.
Was könnte man zum Beispiel als junge Frau tun oder vielleicht auch so ein bisschen in den Alltag einbauen, um das zu unterstützen?
Also es gibt zum Beispiel Sportarten wie Yoga und auch Pilates, die ja sehr aktiv den Beckenboden in die Übungen mit einbeziehen. Also das ist sicher zu empfehlen. Oder tatsächlich auch den Frauenarzt einmal zu bitten, zu tasten, wie fest ist denn mein Beckenboden? Denn sobald jemand den Finger da anlegt und man anspannt, dann merkt man schon, ob man in der richtigen Region ist. Und ich denke, man darf auch keine, oder Frau sollte keine Scheu haben, das selbst mal auszuprobieren. Also beim Tampon einführen, einfach sehen, kann ich diese Muskeln aktiv selbst anspannen. Es gibt wenige Frauen, die das nicht können, weil die Nerven so nicht angelegt sind, dass man das so ganz aktiv ansteuern kann. Aber das sind in der Tat nur wenige Frauen.
Wenn wir dann jetzt auf den konkreten Fall einer Schwangerschaft zu sprechen kommen und dabei zunächst dann die Harninkontinenz während der Schwangerschaft betrachten, wie entwickelt sich die Inkontinenz während der Schwangerschaft und was sind da die Ursachen?
Also man muss prinzipiell zwei Arten einer Inkontinenz hier unterscheiden. Und zwar ist es zum einen die sogenannte überaktive Blase. Das ist die Situation, in der Frauen sehr, sehr dringend und plötzlich zur Toilette müssen und quasi der Weg zur Toilette nicht mehr ausreicht, um den Urin zu halten. Das heißt, bei einem starken Harndrang gehen wenige Tropfen Urin oder auch manchmal mehr Urin verloren, bevor die Toilette erreicht wird. Häufig müssen diese Frauen auch häufiger zur Toilette und nachts sehr oft zur Toilette. Das hat damit zu tun, dass die Blase, also die Blase ist ein Muskel, der sich füllt, ein Speicherorgan, und dieses Muskelgewebe ist zu sensibel. Das heißt, es gibt zu starke Signale in unser Gehirn. Hilfe, ich bin schon voll. Und zum anderen zieht dieser Muskel sich dann unwillkürlich, ohne dass wir das kontrollieren können, zusammen und presst den Urin nach draußen. Das ist die sogenannte überaktive Blase, weil die Blase eine zu hohe Aktivität hat. Das sehen wir öfter bei fortschreitender Schwangerschaft, wenn dann doch die Schwangerschaft von oben quasi auf die Blase drückt und damit diese Blasenkapazität nicht mehr ganz so gut ist, dass die Blase sich nicht mehr ganz so gut füllen kann. Und häufig ist das aber auch ein Problem, schon, das schon seit Kindheit besteht. Es gibt bei vielen Frauen, wenn man nachfragt, die hatten diese Reizblase, wie man es im Volksmund nennt, auch schon als Kind und konnten da den Urin nicht gut kontrollieren, und oft ist durch die zusätzliche Belastung einer Schwangerschaft kommt dieses Problem dann wieder verstärkt zum Vorschein. Und die häufigere Problematik in der Schwangerschaft ist die sogenannte Belastungsinkontinenz. Das ist vor allem auch nach der Schwangerschaft dann oft ein Problem. Das ist, wenn man, wie Sie es anfänglich auch meinten, beim Husten, beim Niesen, beim Trampolinspringen oder wenn man ein anderes Kind dann plötzlich schnell hochnimmt. Da liegt die Ursache in einer Schwäche der Harnröhre. Und die Harnröhre ist der Verschluss der Harnblase, also der Verschluss, der eigentlich zu sein sollte, der eine gewisse Spannung hat. Und so, wenn wir im Alltag husten und es kommt Druck auf die Blase, hält dieser Verschluss gut stand. Und durch diese Erweichung des Beckenbodens während der Schwangerschaft und durch den erhöhten Druck, der von oben durch die Schwangerschaft auftritt, kommt es so dazu, dass sich dieser Verschluss nicht mehr gut aufrechterhalten lässt und der Urin dann unwillkürlich nach außen gepresst wird, sobald wir unsere Bauchdecke zusätzlich nochmal anspannen.
Was konkret führt jetzt zu diesen Veränderungen? Also dass ich zum Beispiel eine höhere Sensitivität bei der Blase habe und die Reizüberleitung halt so stark ist, beziehungsweise dass der Beckenboden ja sich dann quasi aufweicht. Hat das was mit den Hormonen während der Schwangerschaft zu tun? Oder Sie haben eben zwar schon auch gesagt, der Beckenboden natürlich auch. Welche Punkte spielen da mit rein?
Also es sind zum einen der erhöhte Druck, der durch die Schwangerschaft ausgeübt wird. Wir haben weniger Platz im Becken und die Blase kann sich nicht mehr so gut füllen. Das ist das eine, dass ein Platzmangel und zusätzlicher Druck herrscht. Wir haben auch durch diese hormonellen Veränderungen, der Beckenboden muss ja weicher werden und auch der Beckenring wird weicher. Das heißt, das Becken bereitet sich während der Schwangerschaft auf die Geburt vor und so verliert der Beckenboden an Festigkeit in dieser Zeit, was ja auch dann am Ende Sinn macht für die Geburt. Genau, also das sind so die beiden Hauptfaktoren, dass der Beckenboden wird weicher und der Druck von oben nimmt zu und das führt dann dazu, dass der Urin nicht mehr so gut gehalten werden kann.
der Druck steigt wahrscheinlich Richtung Ende der Schwangerschaft. Ist es dann so, dass Frauen vielleicht eher gegen Ende der Schwangerschaft Probleme mit Inkontinenz bekommen, oder kann man das gar nicht so spezifisch sagen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Schwangerschaft auftritt?
Das kann schon früher in der Schwangerschaft auftreten, aber es ist natürlich so, dass je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, desto ausgeprägter wird die Problematik.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal dazu, was Frauen denn proaktiv bzw. präventiv tun können, damit sie dem vielleicht ein bisschen entgegenwirken können, also der Harninkontinenz, und dass die Wahrscheinlichkeit gemindert wird.
Also im Prinzip ist bereits vor der Schwangerschaft, wäre es ja günstig, eben Sportarten durchzuführen wie Yoga oder tatsächlich Beckenbodentraining zu machen, damit wir vor einer Schwangerschaft schon wissen, wo ist denn mein Beckenboden überhaupt, und dass wir mit einem gut trainierten Beckenboden und einem guten Gefühl für unseren Beckenboden in die Schwangerschaft gehen. Und das ist, denke ich, auch insbesondere Frauen zu empfehlen, die wissen, dass in ihrer Familie hier häufiger Probleme bestehen. Was in der Schwangerschaft getan werden kann, ist, dass Frauen darauf achten, dass die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft sich in Grenzen hält. Also wir sehen natürlich häufiger Frauen, die bis zu 30 Kilo in der Schwangerschaft zunehmen. Also eine normale Gewichtszunahme hängt ein bisschen von Ausgangsgewicht ab, ist aber so 12 Kilo, 13, 14 Kilo. Also das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man nicht übermäßig an Gewicht zunimmt während der Schwangerschaft. Dass wir auch Beckenbodentraining in der Schwangerschaft fortsetzen. Und was ebenso noch eine Rolle spielt, ist, dass auf gute Ernährung geachtet wird, weil wir auch darauf achten sollen, dass die Babys nicht zu dick werden, weil Kinder mit Übergewicht zur Welt kommen. Auch die führen natürlich dann zu höheren Schädigungen des Beckenbodens, weil die einfach dicker sind. Und da können Frauen tatsächlich mit ihrer Ernährung positiven Einfluss nehmen. Wir sehen im Moment eine Zunahme des sogenannten Schwangerschaftszuckers. Dadurch, dass Frauen sich nicht gut ernähren oder auch hier familiär schon vorbestehende Probleme haben, kommt es zu häufiger diesem Schwangerschaftszucker, und Schwangerschaftszucker geht mit dickeren Kindern einher, und das führt natürlich dann wieder zu mehr Schädigungen am Beckenboden, wenn die Kinder eine zu hohe Gewichtszunahme haben. Und dann gibt es inzwischen Studien, die Hinweise liefern, ohne dass das jetzt letztlich schon richtig bewiesen wäre, dass eine zusätzliche Einnahme von Vitamin D den Beckenboden schützen kann und stützen kann, weil Vitamin D ist ein Vitamin, was für die Muskelversorgung sehr wichtig ist. Und man nimmt an, dass eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D zu einer besseren Stabilität des Beckenbodens führt und somit auch eine Inkontinenzrisiko verringern kann.
Ja, ich glaube, ganz unabhängig jetzt von dem Thema Inkontinenz ist das Thema Vitamine ja, glaube ich, bei Schwangeren generell ein relativ wichtiges Thema. Also wenn ich mich nicht irre, gibt es da ja noch andere Faktoren, die bei Frauen dann nochmal sichergestellt werden sollten, dass gewisse Vitamine auch ausreichend dem Körper zur Verfügung stehen. Ja. Und nochmal, um auf das Beckenbodentraining zu sprechen zu kommen. Wenn die Frau das jetzt durchführen möchte, kann sie das dann einfach zu Hause durchführen oder sollte man da eher spezielle Kurse besuchen?
Also auch da gibt es Studien, die nicht immer zu dem gleichen Ergebnis kommen. Also das Beckenbodentraining zu Hause ist besser als kein Beckenbodentraining. Man nimmt aber an, dass es in angeleiteten Gruppen oder wenn es vielleicht sogar vorbestehend Probleme mit dem Beckenboden vorhanden waren im 1:1-Unterricht bei Physiotherapeuten, das sicher noch etwas effektiver ist. Aber wenn Frauen ihren Beckenboden spüren und wissen, wo sie anspannen müssen, damit sie anspannen, dann ist sicherlich auch jetzt über Video oder YouTube oder wo auch immer, dass auch sowas schon geeignet sein kann, diese Übungen zu machen. Ich denke, wichtig ist nur die Regelmäßigkeit, mit der so etwas durchgeführt wird, ist wichtiger, als dass tatsächlich ein Kurs ist oder ein angeleitetes Training. Aber für Frauen, die Schwierigkeiten haben, zu spüren, wo ist denn mein Beckenboden überhaupt, ist es sicher ratsam, hier Unterstützung durch einen Trainer oder eine Physiotherapeutin einzuholen.
Das ist gerade echt nochmal ein wichtiger Punkt, den Sie gesagt hatten, dass man sowas auch regelmäßig durchführen muss, weil der Beckenboden ja, wie Sie es am Anfang auch gesagt haben, ja im Prinzip ein Muskel ist und das ja dann wie beim Krafttraining auch funktioniert. Da muss ich ja auch langfristig Krafttraining ausüben, damit ich da auch Erfolge erziele, und so ist es dann wahrscheinlich beim Beckenboden genauso.
Ja.
Und es gibt ja auch bestimmte Geburtsvorbereitungskurse, und zielen die zum Beispiel auch auf die Problematik ab und können die auch helfen?
Also ich, meine Kinder sind jetzt schon etwas älter. Bei meinem Kurs damals war das kein so großes Thema. Jetzt war ich natürlich da schon als Ärztin in der Thematik drin. Ich denke, es hängt sehr vom Kurs ab. Ich denke, auch das ist ein Thema, das zunehmend besprochen wird, und in der Ärztegemeinschaft ist es im Moment ein sehr, sehr diskutiertes Thema, wie man auch Frauen beraten sollte. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen in Bezug auf ihre Entbindung dann. Also das ist gerade ein sehr, sehr groß diskutiertes Thema unter Urogynäkologen und auch Geburtshelfern, dass wir da eine gute Beratungsstrategie für Frauen haben. Also ich denke, es wird immer mehr in den Geburtsvorbereitungskursen besprochen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt flächendeckend schon in allen Kursen so zum Thema genommen wird. Und diese Vorbereitungskurse sind ja auch immer relativ wenige Stunden, in denen es natürlich auch viel um Babypflege und Versorgung des Kindes geht und auch sonstige Dinge in der Schwangerschaft, sodass sicher ein zusätzliches sich dem Thema annehmen hier schon wichtig wäre.
Gibt es auch während der Schwangerschaft irgendwelche Hilfsmittel oder ja Produkte, die Frauen da auch helfen können oder die sie auch bei der Harninkontinenz unterstützen könnten?
Also wenn tatsächlich eine Harninkontinenz vorliegt in der Schwangerschaft, dann würde ich mich nicht scheuen, in ein Beckenbodenzentrum zu gehen und mich beraten zu lassen, denn tatsächlich gibt es verschiedene Spezialtampons oder auch sogenannte Pessare, die in die Scheide eingeführt werden können, die den Beckenboden stützen. Und man kann auch tatsächlich dann sich in einem Beckenbodenzentrum eben so ein Physiotherapie-Rezept geben lassen, um dann eine spezialisierte Physiotherapie durchzuführen. Mhm. Also wenn das Problem in der Schwangerschaft tatsächlich besteht, dann würde ich wirklich einen Termin ausmachen, eine Beratung auch in Bezug auf die Geburt vielleicht durchführen lassen, was hier vielleicht dann noch günstig ist, und das Thema offen besprechen.
Und gibt es etwas, was Frauen unbedingt vermeiden sollten während ihrer Schwangerschaft, was sich negativ auf die Kontinenz auswirken könnte?
Also da würde ich nochmal auf die Gewichtszunahme zu sprechen kommen wollen. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann ist natürlich Belastung, also Sport in der Schwangerschaft ist sehr hilfreich. Also man sollte jetzt nicht denken, wenn ich mich schone und mich aufs Sofa lege, dann entlaste ich meinen Beckenboden. Dem ist bei weitem nicht so. Und es gibt da sehr geeignete Sportarten wie Schwimmen oder Walking, die sehr gut für den Beckenboden sind. Wenn ich jetzt schon eine Beckenbodenschwäche habe, dann, und ich bin in der Schwangerschaft, dann würde ich vielleicht jetzt auf Joggen gehen verzichten. Also alles, bei dem ich merke, die Inkontinenz verschlechtert sich. Aber an sich müssen sich Schwangere nicht sonderlich einschränken.
Wie ist das zum Beispiel mit dem Thema, ich habe ein Problem mit der Kontinenz, das heißt, ich verliere in unpassenden Situationen vielleicht Urin, ist ja manchmal so ein Trugschluss, dass man dann weniger Wasser trinkt, um dann eben einfach zu verhindern, dass ich auch Urin irgendwie ungewollt verlieren kann. Können Sie vielleicht noch mal was dazu sagen, weil sich das natürlich ja nicht unbedingt positiv daraus auswirken kann. Deswegen habe ich es auch als Trugschluss genannt. Können Sie vielleicht darauf noch mal eingehen?
Also es ist in der Tat so, dass dieser Reflex bei vielen Frauen und auch ältere Frauen, die zu mir in die Sprechstunde kommen, die trinken dann nur noch einen halben Liter am Tag, weil sie Angst haben, dass sie zu viel verlieren. Das ist aus vielerlei Hinsicht nicht günstig, und vor allem was dazu kommt, ist, wenn man so wenig trinkt, dann wird der Urin sehr konzentriert und kann dazu führen, dass er die Blaseninnenwand noch mehr reizt, als er es ohnehin schon tut. Das heißt, oft verschlechtert sich die Problematik dadurch auch. Und gerade in der Schwangerschaft, vor allem im Sommer, wenn es heiß ist, sollte man natürlich ausreichend trinken. Also durch eine Reduktion der Trinkmenge wird man sich die Inkontinenz sehr wahrscheinlich nicht besser machen. Und da ist dieser Nutzen, also bei manchen Frauen ist es doch so, dann müssen die nicht so oft. Aber das Risiko, zu wenig zu trinken, ist natürlich hier zu hoch. Davon würde ich also abraten. Man kann noch ein bisschen darauf achten, was man trinkt. Also es gibt so Frauen, die empfindlich auf kohlensäurehaltige Getränke reagieren oder auch auf Koffein, wobei da gibt es statistisch auch nicht unbedingt einen Zusammenhang. Aber da könnte jede Frau für sich nochmal ausprobieren, ob es vielleicht Dinge gibt, die sie nicht vertragen in Bezug auf ihre Blase. Mhm. Aber normal sollte eine Trinkmenge von 1,5 bis 2 Litern am Tag erreicht werden.
Jetzt haben wir ja gerade viel darüber gesprochen, wenn der Beckenboden geschwächt ist. Und gibt es auch den umgekehrten Fall, dass der Beckenboden zu hart ist?
Also so, dass das immer noch so kursiert, dass zum Beispiel Frauen, die viel Sport machen oder gerade Reiterinnen, schwere Geburten hätten, weil der Beckenboden zu straff ist. Das wissen wir inzwischen, dass das nicht so ist, sondern dass wir eher wissen, dass Frauen, die eine gut trainierte Beckenbodenmuskulatur oder auch eine gute Kontrolle über ihren Beckenboden haben, dass das für die Geburt eher förderlich ist. Also das kann man so nicht, also kann man widerlegen. Was wir manchmal sehen, ist, dass wenn Frauen unwillkürlich anspannen, weil sie Angst haben, es gibt selten mal Frauen, die bei denen sich die Scheide und der Beckenboden unwillkürlich stark verkrampfen. Und das hat aber mit Beckenbodentraining sehr wenig zu tun. Bei denen kann es sein, dass die Geburt erschwert ist, weil man nicht so gut untersuchen kann und weil diese Entspannung bei der Geburt fehlt. Also von daher ist aber da auch wieder gut, den Beckenboden zu trainieren, weil ein Muskel, den ich gut anspannen kann, willkürlich, den kann ich willkürlich auch gut entspannen. Sodass man sagt, auch da kann man eigentlich nicht zu viel Beckenbodentraining machen oder auch nicht zu viel Beckenboden aufbauenden Sport wie Reiten oder Yoga. Das ist für die Geburt dann eher förderlich.
Mhm. Okay. Es ist ja relativ normal, wenn wir jetzt dann auf die Harninkontinenz nach der Schwangerschaft zu sprechen kommen, dass Frauen nach einer natürlichen Entbindung in den ersten Wochen dann auch Inkontinenzbeschwerden haben. Weil durch die Geburt des Kindes, haben wir ja schon gesagt, wird der Beckenboden eben extrem stark gedehnt und er ist ja auch wirklich enormen Kräften ausgesetzt, sodass es dann auch zu Muskel- oder auch Nervenverletzungen kommen kann. Und ist das der Fall, dass das, ja, ich sag mal, fast immer vorkommt oder ist das doch auch eher selten?
30% sagt die Literatur, sagen wir mal so. Also statistische Analysen sagen so 30-40% der Frauen nach Entbindung sind betroffen. Das hängt dann immer so ein bisschen von der Gesamtsituation der Frau ab. Also wie war die Entbindung? Also Saugglockenentbindungen zum Beispiel führen häufiger zu einer Beckenbodenproblematik als eine normale, natürliche Geburt. Oder es gibt auch so eine sogenannte Zangenentbindung. Also immer wenn der Geburtshelfer nachhelfen muss, dann ist es meistens nicht so günstig für den Beckenboden. Nach einem Kaiserschnitt sind die Raten etwas geringer, wobei der Kaiserschnitt wieder seine eigenen Problematiken mit sich bringt. Deshalb kann man nicht so einheitlich sagen, aber so im Schnitt sind so 30-40% der Frauen nach einer Entbindung betroffen. Und es ist die erste Zeit danach in Anführungszeichen normal. Häufig wird das dann wieder besser, genauso wie der Bauch sich zurückbildet, bildet sich auch der Beckenboden wieder zurück. Allerdings haben die Frauen, die nach der Entbindung eine Inkontinenz hatten, im Verlauf ihres Lebens ein deutlich höheres Risiko im Alter, also nach den Wechseljahren, auch wieder inkontinent zu werden.
Jetzt haben Sie gerade die Wechseljahre angesprochen. Ist dann der Grund für diesen negativen Schwank, sage ich mal, also dass man dann eventuell ein höheres Risiko hat, wieder inkontinent zu werden. Sind das die Hormone, die dafür verantwortlich sind oder woran liegt es dann?
Genau, also hauptsächlich tatsächlich die Hormone, die Östrogene, also unsere weiblichen Hormone, gehen dann immer weiter zurück und dadurch kommt es zu so Umbauvorgängen im Beckenboden, der an Elastizität verliert, wie es ja auch im Gesicht stattfindet. Das heißt, da spielen die Hormone eine wichtige Rolle durch die Abnahme der Hormone. Deshalb ist eine Hormontherapie in der Scheide auch eine mögliche Therapie in dieser Zeit. Aber auch die Wechseljahre gehen natürlich auch häufig mit einer Gewichtszunahme einher, sodass da mehrere Faktoren wieder zusammenkommen. Und alleine das Alter, je älter wir Frauen werden, desto schlechter wird natürlich unser Bindegewebe. Auch das Alter an sich ist dann Risikofaktor. Also da kommen auch wieder mehrere Gründe zusammen, warum mit den Wechseljahren die Problematik im Bereich des Beckenbodens zunimmt.
direkt nach der Schwangerschaft. Was können Schwangere dann im Hinblick auf die Regeneration tun? Gibt es da auch spezielle Rückbildungskurse, die da eventuell hilfreich sind? Oder kann man da auch direkt wieder mit Beckenbodentraining anfangen? Oder sollte man da auch noch mal ein bisschen warten? Wie ist da so das Vorgehen für Schwangere?
Unsere Empfehlung ist, dass direkt nach der Geburt wieder mit sanften Übungen begonnen werden sollte. Also diese Meinung, dass man innerhalb der ersten 6 Wochen gar nichts machen sollte, ist nicht richtig. Wenn wir uns vorstellen, wenn wir unsere Bizeps 6 Wochen nur hängen lassen würden, dann würde der ganz schön verkümmern. Also auch da ist so, sanfte Übungen direkt nach Geburt sind auf jeden Fall sinnvoll. Da ist zum Beispiel in unserer Klinik so, dass die Physiotherapeutinnen auf der Wochenstation zu den Frauen gehen und ihnen diese Übungen zeigen. Und dann sollte eben nach diesen 6 Wochen mit der Rückbildungsgymnastik bei der Hebamme oder auch wenn Probleme bestehen bei Physiotherapeuten oder in spezialisierten Kursen begonnen werden. Und was es jetzt gibt, es gibt spezielle Pessare, das heißt, sie sind ähnlich wie Tampons, die aus Silikon sind. Da wurde jetzt ein spezielles Tampon für ein spezielles Pessar für Frauen nach Entbindung entwickelt. Das nennt sich das Restifem-Pessar. Und das kann eben direkt nach den 6 Wochen, also wenn der Wochenfluss vorbei ist, in die Scheide eingelegt werden und stützt die Scheide, sodass der Druck vom Beckenboden etwas abgefangen wird und sich der Beckenboden so besser regenerieren kann. Also das kann man auch vor allem Frauen empfehlen, die schon merken, dass der Beckenboden nicht ganz in Ordnung ist oder bei denen in der Nachuntersuchung beim Frauenarzt eben hier eine gewisse Schwäche detektiert wird, da kann auf solche Pessare zurückgegriffen werden. Also wir planen da bei uns jetzt im kommenden Jahr auch eine Studie, bei der wir die Anwendungsfreundlichkeit dieses Pessars testen möchten. Also man kann schon viel tun, eben wichtig wieder regelmäßig und dran denken. Und wenn es Probleme gibt, dann nicht denken, das ist jetzt normal und das muss ich jetzt so hinnehmen. Ich muss jetzt hier glückliche Mutter sein und die Inkontinenz darf nicht stören, sondern sich wirklich irgendwo ärztlich vorstellen und sich Hilfe holen.
Wie lange dauert ungefähr die Rückbildung und Regeneration? Also ab wann ist es wahrscheinlich, dass keine vorübergehende Inkontinenz mehr vorliegt, sondern eben auch so eine dauerhafte Problematik?
Also ich denke, da können wir zwischen 3 und 6 Monaten, würde ich die Zeitspanne ansetzen. Also wer nach 6 Monaten weiterhin Inkontinenzbeschwerden hat, der hat schon ein sehr hohes Risiko, dass es nicht mehr wieder gut wird. Es hängt immer davon ab, ob Frauen stillen oder nicht. Durch Stillen ist auch so, dass sich der Hormonhaushalt der Frau im Sinne des Beckenbodens verschlechtert. Das heißt, die Östrogene sind wieder sehr niedrig. Und häufig, wenn die Frauen dann nicht mehr stillen, kommt es noch einmal zu einer Verbesserung des Beckenbodens, weil dann die Östrogene wieder ansteigen. Das heißt also, spätestens wenn eine Frau abgestillt hat, sollte die normale Funktion des Beckenbodens wieder da sein.
Können Sie einschätzen, wie oft das Problem bestehen bleibt? Also wie oft Frauen dann langfristig Probleme haben?
Also auch da gibt es nicht so wirklich verlässliche Zahlen, weil wenige Frauen über so richtig lange Zeit nachbeobachtet wurden. Also ich denke, man nimmt an, so 20%. Jetzt in die Frauen, die wir nachuntersucht hatten, die ja aber eine relativ schwere Geburt hatten, bei denen waren es eben diese 70%, auch nach 2-3 Jahren, dass das Problem noch bestand. Aber da muss man eben wieder aufpassen mit dieser Definition. Also wenn wir die Definition anlegen, jeglicher ungewollter Urinverlust, dann betrifft das sehr, sehr viele Frauen. Und wenn wir aber nur den Anteil der Frauen betrachten, die für sich hier ein relevantes Problem sehen, die sagen, ja, das stört mich und das ist für mich eine Krankheit und nicht nur ein Zustand, dann sind das deutlich weniger. Dann nehmen wir an, dass es so zwischen 10% und 15% der Frauen sind, die eine bleibende, störende Inkontinenz haben. Mhm. Aber das Traurige ist, dass diese 10% bis 15% trotzdem nicht zum Arzt gehen.
Ihr Ratschlag auf jeden Fall, das haben Sie auch eben schon betont, dass die Betroffenen hier auf jeden Fall sich Hilfe suchen sollten und einen Arzt aussuchen sollten. Ne?
Genau, weil man kann doch einiges tun, um die Problematik wieder in den Griff zu bekommen.
Mhm. Und Sie hatten anfangs, als wir über den Beckenboden gesprochen haben, auch erwähnt, dass nach der Schwangerschaft eben eine häufige Form die Belastungsinkontinenz ist. Gibt es noch andere Formen der Harninkontinenz, die nach einer Schwangerschaft häufiger auftreten?
Also diese überaktive Blase, auch die tritt häufig auf, wobei die eher mit dem Alter assoziiert ist. Also die kommt eher bei älteren Frauen vor. Was es auch manchmal gibt, das ist zwar sehr, sehr selten, aber meistens für die Frauen extrem belastend, weil sie nicht so richtig Hilfe bekommen, weil man oft nicht dran denkt, ist, dass durch Geburtsverletzungen es zu feinen Verbindungen zwischen der Harnblase und der Scheide kommen kann. Das nennt man eine sogenannte Fistel. Und über solche Fisteln können ständig wenig geringe Mengen Urin ablaufen. Und dadurch, dass das aber ein so seltenes Problem ist, sind die Frauen oft bei verschiedenen Ärzten, bis mal einer auf die Idee kommt, das könnte auch eine Fistel sein. Also davor darf man jetzt keine Angst haben, dass sowas passiert. Aber auch das gibt es ganz, ganz selten mal, dass es keine Belastungsinkontinenz und auch keine überaktive Blase ist, sondern dass durch eine schwere Geburtsverletzung eine Fistel entsteht, sodass der Urin nicht über die Harnröhre aus der Blase austritt, sondern direkt über die Scheide.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal so, sage ich mal, diese häufigste Form anschauen, also die Belastungsinkontinenz, was können Betroffene tun und was gibt es da so für Möglichkeiten der Therapie?
Also das Erste ist eben das Beckenbodentraining, dass man das einmal anständig gezeigt bekommt und die Übungen auch regelmäßig durchführt. Dann die zweite Sache sind unterstützend eben diese Spezialtampons, die es in verschiedenen Ausführungen gibt. Manche sehen tatsächlich aus wie Tampons, dann andere sind aus Silikon und etwas schlanker. Also da gibt es verschiedene Varianten. Auch da muss man ein bisschen, ich sage mal, es ist wie Schuhe kaufen, das richtige Produkt für die Frau finden. Es gibt noch eine sogenannte Reizstromtherapie, mit der man das Beckenbodentraining intensivieren kann. Da werden über feine Sonden die Kraft, mit der der Beckenboden angespannt wird, die Sonde wird in die Scheide eingeführt und damit kann man das Beckenbodentraining sehr effektiv gestalten. Also das kann man noch als Hilfsmittel hinzunehmen und dann, wenn all das nichts hilft, kann man prinzipiell eine Belastungsinkontinenz auch operieren. Da können feine Bändchen eingelegt werden unter die Harnröhre, die dann zu einer Verfestigung des Beckenbodens an dieser Stelle führen und somit die Inkontinenz gut behandelbar ist.
Und so eine Operation mit Bändchen, ist das dann auch wirklich, also hält das für immer und hat das sehr große Erfolgschancen oder kann es auch sein, dass man dann später nochmal Probleme bekommt?
Also prinzipiell ist die Wirksamkeit dieser Bändchen sehr hoch. Die Langzeitzufriedenheit über Jahrzehnte ist bei 70-80%. Also man kann sagen, die halten schon, wenn die eingelegt werden. Im Prinzip ist diese Operation mit sehr wenigen Komplikationen behaftet. Also das ist ein kleiner Eingriff, der schon zu hoher Zufriedenheit führt. Natürlich ist es eine Operation und jede Operation hat gewisse Risiken und gerade bei jungen Frauen, insbesondere wenn noch ein zweites Kind kommen soll, rät man eigentlich erstmal davon ab und sagt, erst wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, weil durch eine zweite Schwangerschaft oder Geburt eben dieses Bändchen sich doch nochmal lockern könnte. Und selten haben Frauen durch diesen Fremdkörper, der ja der Scheide sehr nahe anliegt, dann doch hinterher Probleme, dass es zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr kommen kann oder die Wirksamkeit doch nicht ganz so ist, wie sich die Frau vielleicht gewünscht hat. Also von daher ist schon eine sehr gute Beratung im Vorfeld notwendig und ich würde dazu tendieren, das nicht in ganz jungem Alter schon zu operieren, sondern erst dann, wenn man sicher weiß, es kommen keine Kinder mehr.
Sie haben vorhin auch schon mal die Senkungsbeschwerden angesprochen und dass die ja auch häufig mal nach einer Geburt auftreten können. Können Sie noch mal erklären, was genau Senkungsbeschwerden sind und wie man diese bemerkt?
Also Senkungsbeschwerden können sehr unterschiedlich sein. Die meisten Frauen haben das Gefühl, dass die, also jetzt speziell jüngere Frauen nach Geburt, dass die Scheide sehr weit ist und nicht mehr diese Festigkeit hat, also dass sie das vor allem auch beim Geschlechtsverkehr spüren, dass es nicht mehr ist wie vorher. Bei manchen Frauen, wenn die Senkung ausgeprägt ist, kommt tatsächlich ein Teil der Scheideninnenwand schon durch den Scheideneingang nach außen, dass sie da was zwischen den Schamlippen tasten, die sich anfühlt wie ein Golfball, also einfach wie ein Fremdkörper. Bei manchen Frauen führt es zu einem Druckgefühl im Scheidenbereich. Und manchmal spürt man nicht die Senkung direkt, sondern es kann sich in einer zum Beispiel überaktiven Blase äußern. Die Blase gerät in einen Reizzustand, weil die Blase nicht mehr an Ort und Stelle sitzt. Oder es kommt zu Stuhlentleerungsstörungen, dass der Stuhlgang nicht mehr richtig kommt und die Frauen eine Verstopfung bekommen. Also das können alles Hinweise für eine Senkung sein.
Führt solche Senkungen, führen die zu Schmerzen oder irgendwelchen anderen Beschwerden?
Also Schmerzen machen sie meistens nicht, sondern eher ein unangenehmes Druckgefühl.
Okay.
Manchmal so Ziehen im Unterbauch, das gibt es auch gelegentlich.
Und was kann im Falle einer Senkungsbeschwerden getan werden?
Also auch da ist so, dass es hängt sehr vom Alter der Patientin ab und was sie dagegen tun möchte. Im Prinzip, wenn das keine Beschwerden macht, dann muss man nichts tun, dann ist gut, man macht Physiotherapie und Beckenbodentraining, damit das nicht weiter fortschreitet, damit kann man es so ein bisschen stabilisieren. Auch da ist, wenn es Beschwerden macht, die Beckenbodentraining wieder ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Und auch da gibt es spezielle Pessare, die sind wie diese Tampons, die auch bei Belastungsinkontinenz eingesetzt werden können. Die haben ein bisschen eine andere Form, aber die werden auch in die Scheide eingeführt und stützen somit die Scheide wieder ins Becken und stützen den Beckenboden, sodass, wenn diese Pessare tagsüber getragen werden, asymptomfrei sind. Und auch eine Senkung kann man natürlich operieren, wenn dies von den Frauen gewünscht ist und jetzt diese Pessare oder die Physiotherapie nicht ausreichen, um die Beschwerden zu verbessern.
Wir haben vorhin, hatten Sie gesagt, dass ja auch trotz Kaiserschnitt jetzt diese Nebenwirkungen, sage ich mal, nicht ausgeschlossen sind. Klar, ein Kaiserschnitt hat auch verschiedene Risiken, über die man natürlich nochmal aufklären müsste. Aber macht es einen Unterschied für die Inkontinenz, wenn ein Kind über den Kaiserschnitt zur Welt gebracht wird?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir statistisch wissen, dass ein geplanter Kaiserschnitt schon vor diesen Beckenbodenfunktionsstörungen schützen kann. Aber wie gesagt, nicht bei allen, weil bei manchen Frauen, die reicht schon diesen Druck, der durch die Schwangerschaft entsteht, um diese Beckenproblematik hervorzurufen. Aber die Rate an Inkontinenz ist statistisch geringer, wobei das nicht so viel ist, wie man immer glaubt. Also es gibt ein Rechenprogramm sogar, in dem man die persönlichen Faktoren der Frau eingeben kann. Also wie groß ist sie, wie schwer ist sie, gibt es familiäre Probleme mit dem Beckenboden, wie ist das geschätzte Kindsgewicht, also all diese Faktoren gehen in diese Rechnung mit ein. Und dieses Programm berechnet dann das Risiko einer Beckenbodenfunktionsstörung, also einer Senkung oder einer Inkontinenz, wenn wir einen Kaiserschnitt machen oder wenn wir eine normale Geburt machen. Und man sieht dann immer, dass dieses Risiko, das wird dann immer in Prozent angegeben, sich gar nicht so sehr unterscheidet. Also da ist dann vielleicht eine Risikoreduktion, sagen wir, also Verringerung des Risikos von 12-8% beispielsweise durch einen Kaiserschnitt. Und dann ist natürlich, muss man sich als Frau schon gut überlegen, ob ich für diese geringe Risikoeinsparung tatsächlich eine Operation wie einen Kaiserschnitt auf mich nehme. Und gerade für solche Sachen ist aber auch die Vorstellung in einem Beckenbodenzentrum mit angeschlossener Geburtsklinik gut. Dann kann man das mal durchspielen und sich beraten lassen. Und meistens ist so, dass dann die Frauen wieder beruhigt sind und sagen, naja, so schlimm ist die normale Geburt ja auch nicht. Okay. Aber es gibt durchaus Frauen mit hohem Risiko, wenn jetzt die Frau klein ist, stark zugenommen hat, das Baby ein hohes Schätzgewicht hat, also wir denken, das Baby ist vielleicht zu dick. Bei In Ausnahmefällen kann natürlich schon auch die Beratung dahingehend sagen, dass wir sagen, gut, das Risiko für eine Beckenbodenfunktionsstörung ist nach einer normalen Geburt sehr hoch bei Ihnen. Da ist der Kaiserschnitt vielleicht tatsächlich eine Alternative.
Vielleicht jetzt nochmal grundsätzlich über den Prozess hinweg. Können Sie nochmal zusammenfassen, wer so die Hauptansprechpartner für Schwangere dann in dem Bereich sind, gerade auch im Hinblick auf Inkontinenzproblematik?
Also ich denke, die Hauptansprechpartner sind die Frauenärzte. Ich denke, da kann man dieses Thema immer ansprechen, weil die ja auch die sind, zu denen man in der Schwangerschaft sehr engen Kontakt hat. Und dadurch, dass wir auch sehr viele Fortbildungen machen, wissen, sind Frauenärzte im Allgemeinen ja mit der Problematik der Beckenbodenfunktionsstörung sehr gut betraut. Ich denke, auch Hebammen sind da ein guter Ansprechpartner, die sich ja viel mit der Wochenbettgymnastik und auch mit den Geburtsvorbereitungskursen auch mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn es eben spezielle Fragestellungen gibt, wie jetzt tatsächlich die Beratung bezüglich einer Geburt, dann kann man sich für sowas tatsächlich in einer Geburtsklinik vorstellen. Und am idealsten ist natürlich, wenn man dann so eine Sprechstunde hat, wie bei uns, in der eben Geburtshelfer und Beckenbodenspezialisten an einem Tisch sitzen. Aber ich denke, das Wichtigste ist nicht, wen man anspricht, sondern dass man jemanden anspricht und sich da Rat holt oder sich beraten lässt.
Abschließend nochmal, was sind so Ihre Top-Tipps für Schwangere, um das Risiko für Harninkontinenzthemen zu minimieren?
Also wichtig, wie schon gesagt, vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft die Physiotherapie, dann offen mit dem Thema umzugehen, sich beraten zu lassen und wenn es Hinweise für diese Schwächen gibt, dann tatsächlich diese Maßnahmen wie diese Spezialtampons oder eine spezialisierte Physiotherapie zu machen und dann eventuell eben, wenn es auch noch nicht ganz gesichert ist, die Sache mit dem Vitamin D. Also ich denke, das sind die wichtigen Dinge. Und natürlich insgesamt eine körperliche Aktivität und ein gesundes Verhalten während einer Schwangerschaft. Also nicht zu viel Gewicht abnehmen, sich ordentlich und ausreichend bewegen. Und das darf ruhig Sport sein. Also es muss nicht nur langsames Spazierengehen sein. Also auch jede Schwangere darf Sport machen. Und da wissen wir, dass das für jegliche Probleme in der Schwangerschaft sehr günstig ist.
Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt auch noch mal ein paar Punkte zusammenfassen. Also die Harninkontinenz während der Schwangerschaft wird primär durch die Belastung und den Druck im inneren Bauchraum verursacht und im Laufe der Schwangerschaft auch noch mal mehr und mehr durch die Hormonveränderungen, die zum Beispiel auch den Beckenboden elastischer werden lassen. Und an der Stelle würde dann zum Beispiel regelmäßiges Beckenbodentraining und auch Bewegung wie Yoga oder Walken helfen. Harninkontinenz nach der Schwangerschaft ist meist eine Folge der Überdehnung oder der Verletzung des Beckenbodens, die meist aber auch nur vorübergehend ist. Und dennoch kann der Regenerationsprozess unterstützt werden, wie zum Beispiel durch Rückbildungskurse oder Beckenbodentraining und auch hier wieder die Bewegung. Aber bei langfristigen Beschwerden ist es unbedingt auch ratsam, da einen Arzt aufzusuchen, da es auch zahlreiche Methoden und Hilfsmittel gibt, die die Inkontinenz behandeln können. Haben Sie da jetzt noch was zu ergänzen oder möchten Sie unseren Zuhörern jetzt noch etwas mit auf den Weg geben?
Ja, also ich denke, das haben Sie jetzt sehr, sehr gut zusammengefasst. Also ich, ja, also wie Sie sagten, die Bewegung, die Physiotherapie und wenn es Probleme gibt, dann einfach offen damit umgehen.
Ja, sehr gut. Liebe Frau Dehnes, ich bedanke mich für die umfangreichen Informationen und auch wertvollen Tipps. Das war super informativ und hilfreich, wie ich finde. Und ja, wir sind jetzt am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne.
Rund um Inkontinenz.
Falls dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Apropos nächstes Mal, was wird dich wohl in unserem nächsten Podcast erwarten? Der nächste Podcast wird unmittelbar an das heutige Thema anschließen und über Stuhlinkontinenz aufgrund von Schwangerschaft gehen. Sei gespannt und sei dabei. Bis dann!
B. Braun. Sharing expertise.